Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde des Bücherherbstes auf Deutschlandfunk Kultur. Drei Autorinnen und Autoren sind zu Gast mit ganz und gar unterschiedlichen Büchern. Iris Wolf mit ihrem geschichtsgesättigten Familienroman Die Unschärfe der Welt. Wir haben Christoph Magnusson zu Gast mit seiner Kunstbetriebskomödie. Und den Auftakt zu dieser Stunde macht Marcel Bayer mit seinem Gedichtband Dämonenräumdienst. Und das Gespräch mit ihm führt Wiebke Poromka.
Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir gleich über den Modezahn Rudolf Mooshammer reden werden und über sein Hündchen Daisy, über Hildegard Knef und über Deichmann und Reno und Maggi-Fläschchen, dann könnten Sie denken, dass ich mich gerade in so einer westdeutschen Fußgängerzone verirrt habe oder in so einer etwas speckigen Illustrierten blättere. Aber tatsächlich sitzt Marcel Bayer neben mir, Lyriker, Schriftsteller, Büchner-Preisträger. Schön, dass Sie hier sind, lieber Marcel Bayer.
Ja, ich freue mich. Hallo.
Ist das so ganz falsch mit der Fußgängerzone?
Ja, es wäre eine Fußgängerzone der frühen 80er wahrscheinlich, in der aber die 80er noch nicht angekommen sind, sondern noch die 70er gelten. Ja, das ist ganz merkwürdig. In diesen Gedichten, die entstanden sind in den letzten 2 Jahren, tauchten immer wieder so Phantome aus meiner Kindheit auf, die aber damals auch schon so ferne Phänomene eigentlich waren für mich. Gut, Rudolf Mooshammer, der Münchner Modemacher, ist eher eine Figur der 90er Jahre oder so, aber es sind eigentlich alles Figuren, also inklusive des Maggi-Fläschchens, die eigentlich ihre beste Zeit hinter sich haben.
Was, jetzt haben Sie gesagt, die tauchen auf, aber irgendwas fasziniert Sie ja an denen. Was denn?
Ich weiß gar nicht, was mich an denen fasziniert. Vielleicht ist es so, ich stamme aus dem Westen, ich wohne jetzt seit 25 Jahren im Osten, vielleicht kommen dann so Kindheitssachen wieder. Aber dann wäre ich dem so eigentlich so ausgeliefert. Ja, so, ja, jetzt muss ich wieder meine Jugend toll finden und ich schreibe ja auch nicht über Playmobil oder sowas. Vielleicht ist es eher so, dass ich mich gefragt habe, wie kann ich mit solchen Figuren umgehen? Wie kann ich Figuren des Boulevards, wenn man mal an Mooshammer denkt, wie kann man die eigentlich in ein Gedicht überführen, das schon mit dieser Figur arbeitet, also auch was nicht ganz so sehr Ernstes hat, muss man sozusagen, aber sie trotzdem ernst nehmen. Wie geht das? Also das war, glaube ich, der Reiz. Und es geht ja auch mehr um den Hund von Rudolf Mooshammer.
Es geht um diesen kleinen Yorkshire Terrier. Und die Frage, also ich meine, das ist tragisch irgendwie. Wir wissen ja alle, der ist ja auch ermordet worden. Aber so ein Gedicht über so ein kleines Hündchen, das ist auch ein bisschen albern, ne? Darf man das?
Klar, darf man alles. Ja, ich glaube, das haben Sie jetzt schon gesagt. Dieser Hund hat ja... Also die beiden waren ja unzertrennlich oder irgendwie Rudolf Mooshammer hat seinen kleinen Hund überall mit hingenommen. Und der Hund ist eben auch gewissermaßen Zeuge der Ermordung seines Herrchens geworden und hat aber noch einige Jahre gelebt. Also insofern steckt da auch noch was anderes drin. Das ist nicht nur albern, sondern, weiß ich nicht, man könnte jetzt die Frage hier leiten, wie kann ein Tier den Tod erkennen oder so etwas. Und ich glaube, so ein bisschen so eine Spur... Todeserfahrung, Todesbeobachtung zieht sich, glaube ich, gerade so durch die Gedichte im Band, die erstmal so daherkommen, als würden sie ein bisschen Dinge auf die leichte Schulter nehmen.
Ja, da ist eine ganz große Tragik drin. Wollen Sie das Gedicht einfach mal lesen?
Ja, sehr gern.
Mooshammer. Ein Wort wie Baggerblut. Der Name flößt Vertrauen ein. So möchte man heißen. Doch du heißt Daisy und lässt dich leicht durch einen milden Münchner Abend tragen. Jemand trägt dich durchs Revier. Dein Blick löst sich von deinem Herrn, löst sich von vornehm glatter Haut, Stirnlocken und pechschwarzem Balkenbart. Und alle wissen es und jeder weiß. Du kannst auf deinen eigenen 4 Beinen gehen. Du bist ein Warmblüter, der zu Haus durch seine warmen Pfützen tapst. Nun aber... Unter der warmen Achsel ruhend, bist du die Abendsonne, wie sie die Perücke streift. Bist du das Licht, das zwischen die Beine greift. Du bist das Gebiss, das nach einem Strichjungen schnappt. Du bist die Zange, die jede Verbindung nach draußen kappt. Du bist die Plage, die nachts im rohen Herzen nistet. Du bist der Wachtraum, der nach gekochtem Herz verlangt, sobald es tagt. Du bist die falsche Antwort. Bist die falsche Frage. Du wirst dabei sein, wenn das Telefonverlängerungskabel reißt. Du bist die Geldklammer, die wie dein Herrchen riecht. Du bist das Bargeld im Badeschaum. Du bist ein Gedicht, das bordeauxrote Puschel verspeist. Du bist der Yorkshire Terrier, der Daisy heißt. Deine Augen sagen, zwei schwarze Löcher existieren hier in mir. Sie sagen leise, ein Hund, und sei er noch so klein, kann lebendige Wesen zerbeißen. Mooshammer. Mooshammers Hände. In diesen Händen, Daisy, ruhst du warm und gut. Das Leben trägt dich. Du wirst getragen.
Vielen Dank. Der Band heißt Dämonenräumdienst. Das ist ja auch so ein tolles Wort. Ist das auch das poetologische Prinzip, was diesem Band zugrunde liegt, dass sie sozusagen die Dämonen, ihre Dämonen aufrufen, oder die kommen so rausgesprungen aus so einer Kiste, der alten BAD-Kiste unter anderem, und dann vertreiben sie die durch das Schreiben darüber?
Ja, vertreiben, ich würde schon sagen, sie werden so ein bisschen, werden dann vom Platz wieder geräumt. Also in jedem Gedicht taucht jemand auf und meldet sich, spricht von sich, und man kann erst so nach und nach herausfinden, was ist das eigentlich für eine Figur, die sich da zu Wort meldet. Und es tauchen ja wirklich, Elvis zum Beispiel taucht dann mehrmals auf. Das habe ich mir aber vorher, habe mir jetzt nicht vorher überlegt, ich will jetzt mehrere Gedichte schreiben, in denen Elvis auftaucht, aber eigentlich war der schon in einem Gedicht erledigt, im anderen Gedicht nochmal sieht man den so an der Seite, wie er so eine Einfahrt kehrt. Und das sind gar nicht unfreundliche Dämonen, das sind eigentlich eher so wie so Geisterwesen, die mal auftauchen und gar nicht unbedingt was Bedrohliches haben.
Die Dämonen sind ja auch gar nicht unbedingt unheimlich, das sind die erst geworden. Ne? Früher waren das eigentlich auch so gute Geister, so Schicksalsgeister.
Ja, oder Hausgeister und sowas. Ja. Ja. Also genau, ich sehe es vielleicht eher so auch als Hausgeister. Das eben, ist doch eigentlich schön, wenn Elvis mal die Einfahrt kehrt.
Das ist eigentlich auch total praktisch. Ja. Aber dieses Dämonenräumdienst ist so ein tolles Wort, weil es hat auch sowas von so Kehrmaschine oder Schneeräumdienst. Man denkt so, Einsatzleiter an Zentrale, mal kurz die Jungs vom Dämonenräumdienst vorbeischicken.
Ja, das wäre doch super.
Das wäre total praktisch. Geht das denn auch, es kommen ja diese populärkulturellen Figuren kommen ja nicht in allen Gedichten vor, sondern nur in manchen. Manche sind auch sehr gegenwärtig. Kann man auch die Gegenwart bannen, dadurch, dass man über sie erzählt? Ich erinnere mich an ein Gedicht, das ist so eine fast apokalyptische Szene an einem Hauptbahnhof. Da brennt irgendwo Brot und da fährt ein leerer Mayonnaise-Eimer die Treppe hoch. Und dann heißt es so sinngemäß, schreib das mal schnell auf, dann musst du es nicht erleben.
Ja, also diese, früher sag ich jetzt schon, also vorher in Gedichten gab es bei mir viel stärker Bezüge auf historische Räume und sowas. Das taucht hier eigentlich gar nicht auf. Also außer halt in Form solcher Figuren, die aber ja mit meiner eigenen Lebenszeit doch zu tun haben. Da tat sich eine neue Spur auf, die mich einfach dann rasend interessiert hat. Ich habe angefangen, was zu machen, was ich noch nie gemacht habe. Das finde ich immer gut. Und parallel lief ja aber die Welt weiter und ich habe die Welt auch sehr genau wahrgenommen. Also das waren da immer noch so die Pegida-Zeit, die AfD kam in den Bundestag. Man sieht, wie diese Menschen sich einfach andauernd unanständig benehmen und sowas. Ich hatte aber jetzt nicht vor, das in Gedichten in den Blick zu nehmen, aber ich glaube schon so eine bestimmte Stimmung und Befürchtung, dass einfach die Übereinkünfte, die wir getroffen haben, wie wir zusammen leben wollen, dass an denen gesägt wird, das kommt immer wieder in diese Gedichte hinein. Ja. Und dann ist eben die Frage, kann man das überhaupt noch bannen?
Was auffällt an diesen Gedichten ist, dass die alle die schon dieselbe Form haben. Ne? Es ist 4x10, also 4 Verse, 10 Strophen. Warum?
Das war so eine ganz aus der Luft gegriffene Idee. 4-zeilige Strophen interessieren mich, da kann man ganz viel Interessantes machen. Bei einer 4-zeiligen Strophe denken wir im Deutschen immer, da wird sich am Ende der Zeile werden Reime stehen. Das kennen wir so aus dem Lied aus dem 19. Jahrhundert und so weiter. Genau das gibt es dann bei mir nicht oder nur ganz selten. Und die Reime verstecken sich irgendwo mitten in den Zeilen. Da kann man in einer ganz klassischen Form ganz viel anfangen, was dieser klassischen Form widerspricht. Und mit den 10 Strophen, das war wirklich aus der Luft gegriffen. Ich habe gesagt, ich möchte mal versuchen, was zu machen, was ich noch nicht gemacht habe. Habe eben noch kein Gedicht mit 10 Strophen zu 4 Zeilen geschrieben und wollte sehen, ob sich das als ein Muster verwenden lässt, um die unterschiedlichsten Dinge im Gedicht unterzubringen. Und das war so produktiv, dass ich wirklich 2 Jahre immer wieder so, auch so schubweise und fast so rauschhaft solche Gedichte geschrieben habe.
Das heißt, das hat auch diese äußere Disziplinierung wie so eine innere Freiheit erlaubt oder gestattet?
Kann man ja, also ich wusste ja, egal wer jetzt auftritt, was für eine Figur sich da meldet, nach 10 Strophen ist Schluss, da muss sie wieder abtreten.
Das ist ja auch total interessant, dass es natürlich ein lyrisches Ich gibt immer mal wieder in diesen Gedichten. Ich habe auch ein paar Rezensionen gelesen, wo das dann gleich sehr autobiografisch gedeutet wurde und über ihre Kindheit spekuliert wurde. Aber das sind alles ganz verschiedene Gestalten, diese Iche, oder?
Ja, es gibt schon so ein diffuses Ich, was mehrere Male auftaucht, so, weiß nicht, zu verschiedenen Tageszeiten zum Beispiel, und das dann verschieden gestimmt ist. Aber ich sehe eigentlich diese Gedichte im Dämonenräumdienst eher sowas wie kleine dramatische Monologe. Jemand tritt auf die Bühne, man weiß noch nicht, wer es ist, ist nicht sonderlich verkleidet oder so und beginnt eigentlich, indem er die Welt beschreibt oder auch was über seinen eigenen Zustand sagt, so nach und nach zu verraten, wer er eigentlich ist oder auch wer sie ist. Das sind auch durchaus weibliche lyrische Ichs dabei. Und ja, natürlich kommt da auch Material aus meinem eigenen Leben hinein, aber der Reiz ist für mich eigentlich gerade, daraus so was wie eine Bühnenfigur werden zu lassen.
Und wissen Sie dann immer schon, was diese Figur so über sich verraten wird, oder taucht die so auf und sagt den ersten Satz und dann müssen Sie auch erstmal gucken, was dann passiert?
Ich musste ganz häufig erstmal gucken, was dann passiert. Es gab auch so Anfänge, manchmal hat man wirklich so ein Gedichtanfang im Kopf und notiert den, dann schaute ich mir das an und dachte, sowas kannst du einfach nicht bringen, das kannst du nicht schreiben. Und gerade das war dann aber der Reiz zu sagen, das wollen wir doch mal sehen, da wollen wir mal gucken, wer fängt denn so ein Gedicht an? Und so ein bisschen war meine Vorstellung, Gedichte zu schreiben, die ich von mir selber nie erwartet hätte oder wo ich eigentlich sagen würde, nee, die sind gar nicht von mir.
Wissen Sie, welches mir da sofort einfällt? Also wo ich auch gedacht habe, das kann man jetzt eigentlich nicht machen. Das geht los mit Der Tod ist ein Arschloch aus Strehlen. Das geht eigentlich nicht, oder? Weil da steckt natürlich ein Gedicht drin, was alle kennen.
Ja, da steckt die Todesfuge drin von Paul Celan. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Strehlen ist der Ortsteil in Dresden, wo ich wohne. Da gab es auch tatsächlich so ein Ginsterstrauch. Und ich glaube aber fast, dass ich gar nicht über Paul Celan und diese Melodie da dran gekommen bin, sondern darüber, dass so diese Melodie eigentlich so da ist. Auch Paul Celan hat das nicht erfunden, glaube ich. Ja? Okay. Ich würde fast eher sagen, vielleicht ist die Todesfuge von Paul Celan nur darum, zu seinem hochaufgeladenen, fast müsste, kann man zynisch sagen, Schlager geworden, entgegen dem Inhalt, also der Thematisierung der Vernichtung der europäischen Juden, weil es auf eine Weise mit Melodien arbeitet, die schon da sind. Also im Prater blühen wieder die Bäume, ist eben genau das. Ja, oder ich hatte dann auch im Kopf, die schönsten Pausen sind lila. Das war immer so ein Fernsehwerbungslied und irgendwie dann ist man selber so erschüttert. Einerseits muss man lachen, andererseits denkt man, nein, aber so geht ja genau der Anfang von der Todesfuge von Paul Celan. Und um das gewissermaßen zu bannen oder diese Dämonen zu räumen, habe ich dann angefangen, dieses Gedicht zu schreiben.
Das müssen wir jetzt hören.
Ja, gerne. Ginster. Der Tod ist ein Arschloch aus Strehlen. Er hockt dort, wo der Ginster blüht. Ich sehe ihn am frühen Morgen. Ich sehe ihn an meinem Weg, wie er mit seiner schwarzen Zunge die Blüten des Ginsters berührt. Die Kronblätter, die behaarten. Ich sehe, wie er sie leckt. Und ich flüstere bei jedem Schritt. Er will mich ja gar nicht haben. Er will mich ja nur quälen, wenn ich zur Straßenbahn gehe. Der Tod ist kein Mann, auch kein Junge. Die Gärtner haben ihn gern. Sie geben ihm Wasser, sie geben ihm Sand, sie geben ihm Licht, sie geben ihm Stein. Und ich flüstere immer für mich. Halte dich von den Gärtnern, halte dich von den Heckenscheren und dem finsteren Grinsen fern. Der Tod ist ein Arschloch aus Strehlen. Ich weiß es, er hält die Gärtner in seiner Gewalt.
Er leckt immer dieselben Stellen, das weiß ich, denn ich sehe jeden Morgen, wie er seine steife Zunge tief in die Ginsterblüten steckt. Wenn ich morgens zur Straßenbahn gehe, flüstere ich bei jedem Schritt: Bitte nicht ich, nur bitte nicht ich, ein Gärtner soll der Nächste sein. Denn wenn er mich einmal entdeckt, dann weiß ich, er schleudert, sobald sie reif sind, die Schleuderfrüchte des Ginsters nach mir. Der Tod ist ein richtiges Arschloch. Er wechselt niemals den Ort. Seine schwarze, steife Zunge schlägt Ginsterblüten ab. Der Ginster wird überwintern. Und ich? Ich gehe ein. Nimm mich fort. Nimm mich fort.
Vielen Dank. Sie müssen mir noch eine Sache verraten. Es gibt so wahnsinnig viele großartige Wörter. Zum Beispiel, toller finde ich Mulke und Murke, die aufeinander folgen. Sind das, finden Sie die irgendwo? Stehen die in irgendwelchen Wörterbüchern? Ich habe sie natürlich gleich gegoogelt und nicht gefunden. Oder kommen die so als, wie so als Geräusche oder Töne zu Ihnen?
Na, die Mulke ist tatsächlich was, was gewissermaßen erstmal als Ton zu mir gekommen ist, weil ein Freund das verwendet hat. Und ich musste mir dann so selber ausrechnen, auf was könnte sich das beziehen. Das ist halt so ein, das ist ein, glaube ich, ostsächsisches Wort für Plörre. Also so ein, irgendwie so ein nicht so tolles,
ja, man assoziiert
Gesöff, so, ja, so ungefähr. Das ist Mulke. Und ich wusste anfangs nicht, hab mir das notiert, einfach so als Wort zum Sammeln. Und mir war nicht so ganz klar, ob er Murke oder Mulke gesagt hat. Und ja, um dieses Wort und was es bezeichnet, ist dann dieses Gedicht herum entstanden. Na, ich sammel solche Wörter. Es gibt natürlich auch so komische Komposita, eben wie Dämonenräumdienst, die mir einfallen, die auch häufig so abgeleitet sind von anderen tatsächlich existierenden Wörtern. Das hat damit zu tun, dass ich, also insbesondere morgens, wenn ich lese, offenbar noch so ein bisschen in einer anderen Welt bin und mich oft verlese. Und dieses Verlesen ist oft sehr produktiv und daraus entsteht dann auch einiges.
Ich bin auch richtig zur Sammlerin geworden, als ich Ihr Buch gelesen habe und hatte immer das Gefühl, ich will mir das alles ausschneiden und an die Wand hängen. Wir haben gesprochen über Dämonenräumdienst von Marcel Beyer, erschienen im Suhrkamp Verlag. Und ich hoffe, dass Sie noch viele, viele Leserinnen und Leser für dieses Buch finden werden. Alles Gute dafür. Schön, dass Sie hier waren. Und hier im Bücherherbst von Deutschlandfunk Kultur geht es jetzt weiter mit Iris Wolf. Und die spricht mit meinem Kollegen Jörg Plath.
Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
Iris Wolf, herzlich willkommen im Bücherherbst.
Danke.
Sie haben eine schöne Homepage, auf der steht ein Satz von Ihnen oder ein Zitat jedenfalls, vielleicht von Ihnen, ich hoffe es, glaube ich. Man kann sich immer entscheiden, welche Geschichte man erzählen will. Aber bei Ihnen müssen es offenbar immer Geschichten aus Rumänien sein. Alle Ihre Bücher erzählen jedenfalls von dort und gehen davon aus, Sie wurden selbst 77 in Hermannstadt geboren, sind 85, also mit 12 Jahren emigriert mit Ihren Eltern in die Bundesrepublik Deutschland. Wie viele Rumäniendeutsche, die wir auch kennen, wie Hertha Müller oder Richard Wagner. Und trotzdem erzählen alle ihre Bücher auf die eine oder andere Weise von Rumänien. Warum das?
Inzwischen habe ich eine leichte Ahnung davon bekommen. Es ist natürlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Werde ich immer darüber schreiben? Werden mich meine Geschichten immer an die Orte meiner Herkunft führen? Und inzwischen habe ich den Verdacht, dass das daran liegt, dass es eine verlorene Welt ist. Also eine Welt, die es nicht mehr gibt, weil die deutsche Minderheit fast vollständig ausgewandert ist. Und indem ich darüber schreibe, betrete ich diese Welt auf eine Art und Weise mit Haut und Haar. Ich stecke also in dieser Welt noch drin, kann sie beschreiben, kann sie vielleicht so lebendig werden lassen, dass andere Leserinnen und Leser durch diese Welt durchgehen.
Aber es ist ja immer eine Erfindung, denn Sie dürften ja die Vergangenheit nur in Umrissen erinnern, glaube ich, mit 12 Jahren.
Es ist Erinnerung und es ist natürlich auch Fiktion. Es ist wie eine Fläche, an die ich zurückgehe, weil vielleicht auch eine Art von Sprache unbedingt mit dieser Landschaft verbunden ist. Aber das ist ja nur der Ausgangspunkt für die Fiktionalisierung, für den Weg der Figuren, der ja auch nicht immer mein Weg ist.
Dann ist es also zwar eine Rückkehr, aber an etwas auch teilweise Unbekanntes, wenn es auch Erfindung ist. Es ist also nicht unbedingt ein Sehnsuchtsraum, merkt man in Ihren Büchern auch, glaube ich, an, dass es nicht nur ein Sehnsuchtsraum ist, sondern eventuell auch einer, auch kein Heimwehroman, wie man so schön sagt von manchen Romanen deutscher Autoren aus dem Osten. Hätten Sie einen Begriff dafür, was das sein könnte, was Sie dort schreiben?
Also einen Begriff habe ich nicht. Ich brauche immer viele Worte, um etwas zu beschreiben. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass ich denke, dass dieser Landstrich für mich natürlich ein ganz besonders faszinierender ist, weil ich ihn noch selbst miterlebt habe. Aber er kann auch etwas zeigen, was für die Gegenwart wichtig ist. Also für mein Aufwachsen war auch eine gewisse Mehrsprachigkeit zum Beispiel ganz selbstverständlich und so ein Umgang mit verschiedenen Kulturen und Nationalitäten. Und deswegen ist es tatsächlich also nichts Rückwärtsgewandtes, weil es, also jedes gute Buch hat ja immer auch eine Vision für die Gegenwart oder die Zukunft vielleicht.
Das merkt man auch Ihren neuen Roman, glaube ich, an. Die Unschärfe der Welt heißt er. Und da erzählen Sie von einer Familie in Rumänien und auch in Deutschland, denn die emigrieren auch. Es gibt die Urgroßeltern in Hermannstadt. Es gibt Großeltern, die wir zunächst als Eltern kennenlernen. Hannes und Florentine, die leben im Banat an der Grenze zu Serbien. Und es gibt die Eltern und Kinder dann in Süddeutschland. Und das sind nur 213 Seiten, auf denen decken Sie sage und schreibe 4 Generationen ab. Ich habe ziemlich gestaunt darüber. Und ich habe auch gestaunt darüber, dass der Zusammenhalt dieser Generationen doch ziemlich eng ist, trotz einer gewissen Befremdung zwischen den Großeltern und den Urenkeln. Aber der ist nicht gerissen, dieser Zusammenhang. Ist das trotz oder ist das wegen der großen geografischen Distanzen, die die Familie zurücklegt?
Ein Stück weit wahrscheinlich haben Sie recht. Dadurch, dass die Figuren wirklich immer wieder auch Grenzen überwinden, also die sich neu beheimaten müssen in anderen Landschaften, unter anderen Menschen. Vielleicht stärkt es auf eine Art und Weise auch den Zusammenhalt. Aber ich glaube, vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass sie sich so eine große Freiheit geben. Also ich bewundere die Leute in diesem Buch, weil sie es wirklich schaffen, sich nicht so viel Bilder voneinander zu machen. Nicht in dem Sinne, als dass sie die anderen Menschen festschreiben, auf was sie sein, also was sie sein müssen. Und daraus entsteht, glaube ich, eine große Freiheit und vielleicht auch letztlich eine wahrhaftige Bindung.
Es sind sehr unterschiedliche Menschen, das stimmt, und man hört nicht so sehr, wie es vielleicht bei anderen Familien der Fall ist, dass dort gesagt wird, du musst so oder so sein. Sie erzählen in 20, 30-seitigen Kapiteln, in denen Ihre Erzählerin immer einer anderen Person nahe ist, und im Mittelpunkt des Kapitels steht immer eine Begebenheit, etwa das von der Obrigkeit und von der Securitate misstrauisch beäugte Auftauchen von sehr vielen Gästen aus der DDR auf dem Pfarrhof im Banat, wo Hannes und Florentine, die ich eben als Eltern vorgestellt habe, leben. Oder das Verschwinden ihres Sohnes Samuel, der spät zu reden anfängt beim Besuch der Großmutter und wie er in einer Schafherde gefunden wird. Eine sehr schöne Szene. Oder die Flucht von Samuel mit einem Freund aus Rumänien mit einem Flugzeug, das sonst Pestizide auf den Feldern versprüht. Oder das Begräbnis der Großmutter. Ist das ein Familienroman eigentlich? Ist das die richtige Gattung?
Ich glaube schon, es ist ein Familienroman. Aber es ist irgendwie auch ein Zeitroman, ein Epochenroman, ein Roman, der um Identität kreist. Also was macht Identität aus? Er ist ja aus verschiedenen Perspektiven erzählt, so wie Sie gerade gesagt haben. Das zeigt natürlich auch immer, wer ist man in den Augen eines anderen Menschen? Und er ist auch ein bisschen ein Roman über das Schreiben selbst oder über die Rolle der Kunst.
Darüber müssen wir gleich noch sprechen. Das sind sehr konzentrierte Kapitel, die ja nur von wenigen Stunden und Tagen erzählen, obwohl der Roman mit Ihnen dann immer auch 40, 45 Jahre insgesamt abdeckt. Haben Sie manchmal Lust gehabt, vielleicht ein bisschen breiter auszumalen und breiter auszuholen und manches, was Sie nur andeuten, dann endlich mal auszuführen? Oder gab es das nicht?
Also wenn ich meine Schreibbiografie angucke, ich war so eine Erzählerin in den ersten beiden Büchern, die alles ganz auserzählt, manchmal vielleicht sogar zu viel auserzählt, hatte ich den Eindruck. Also jeden Raum detailliert beschreibt, immer ganz viel Licht und Farben und Sinnlichkeit und sowas mit reinbringt. Und hier, also habe ich Lust gehabt, einen Menschen oder die Menschen wirklich in so Momentaufnahmen ihres Lebens zu fassen. Also fast filmisch zu fassen in einem Moment und dann zu schauen, ist der so dicht erzählt, dass das trägt. Also kommt man als Leserin und Leser diesem Menschen nahe, auch in dieser Vignette, in diesem Moment, und steckt in so einem Moment so viel drin, dass man die Vergangenheit mitahnt und vielleicht auch was von der Zukunft. Also diese Form des Erzählens wollte ich mit diesem Roman ausprobieren.
Ja, das Ahnen und das Andeuten und auch diese Unschärfe, die im Titel ist, die Unschärfe der Welt von Iris Wolf, das ist, glaube ich, merkbar, auch bei der Lesestelle, die Sie ausgewählt haben. Andeutungen, Atmosphärisches. Es ist das Kapitel, in dem der in den Banat zugereiste Pfarrer Hannes aus Hermannstadt zugereist, der Ehemann von Florentine, im Mittelpunkt steht, weil etwas geschehen ist. Und das Kapitel heißt Echo nach dem Spitznamen des Jungen, um den es geht.
Es gab eine Zeit, die vorwärts eilte, und eine Zeit, die rückwärts lief. Eine Zeit, die im Kreis ging, und eine, die sich nicht bewegte, nie mehr war als ein einzelner Augenblick. In einem Buch beheimatet sein, im Fußball ein entscheidendes Tor schießen, von der Sonne einen Platz im Garten zugeteilt bekommen, das war Augenblickszeit. Die Zeit, die Hannes suchte, die ihm lieber war als jene, die Stunden, Tage, Wochen aneinanderreihte, als gelte es, irgendwo hinzukommen. Für Ruth und Severin lief die Zeit heute rückwärts. Sie dehnte sich in die Vergangenheit so weit, dass sie zu zerreißen drohte. Ihr Sohn war in der Marosch ertrunken. Ein Baumstamm, der flussabwärts trieb, hatte ihn am Kopf getroffen. Ausgebreitete Arme, ein durchgebogener Rücken, offene Augen. Von der Mitte des Flusses sah alles anders aus. Die Weiden, der Himmel, die Wolken. Dazu die Unterwassergeräusche, ein Lachen, das alles aussperrte, das Bellen eines Hundes, die Rufe der Freunde vom Ufer. Wo er mit ihnen gesessen hatte, einen Halbkreis aus Jungen mit bloßem Oberkörper, die von der Schule erzählten, den Mädchen, der Arbeit auf den Weizen- und Kokosfeldern. Durch die sie einander gejagt hatten, die Stängel beiseite biegend, die Laubblätter, den Mais, den es zu Mittag gegeben hatte, Palukkes mit Milch, alle an einem Tisch, Echo, seine Schwester, die Mutter, der Vater, der ihn am Vormittag ein Nichtsnutz geschimpft hatte, weil er Stroh, Hobel und Sägespäne lustlos auf den Boden des Kuhstalls einstreute, immer wieder innehielt, eine Hand auf dem Rechen, eine in der Hosentasche. Wo die Mutter ihm am Morgen ein Taschentuch eingesteckt hatte, mit seinem Monogramm, ein bauchiges B für den Familiennamen und ein geschwungenes G, Gregor, sein Taufname, nach seinem Großvater, der ihm beigebracht hatte, auf dem Wasser zu liegen wie ein Blatt, wie ein Stück Holz, weil es den alten Mann gerettet hatte, als er im Krieg 2 Tage auf offenem Meer trieb. Und dieses Treiben hatte Gregor gefallen, als der Großvater ihn schwimmen lehrte, als er ein kleiner Junge gewesen war, als er noch gewesen war. In der Marosch waren schon viele ertrunken, aber wo viele ertranken, schien die Wahrscheinlichkeit für den eigenen Tod abzunehmen. Man würde nicht weggehen, auch nicht kurz, während ein Kleinkind am Ufer spielte, nicht in den Fluss steigen, nachdem es geregnet hatte, und man würde sich jetzt für eine gewisse Zeit nicht mit ausgebreiteten Armen und durchgebogenem Rücken auf dem Wasser treiben lassen.
Vielen Dank, Iris Wolf, für die Lesung aus Die Unschärfe der Welt. Das ist genau dieses Atmosphärische und Andeutungsreiche, was mich für Ihr Buch sehr eingenommen hat. Und ich bin froh, dass Sie so geschrieben haben. Aber manchmal hat mich so eine Nebenfigur doch sehr stark interessiert. Und jetzt muss ich die Gelegenheit, einfach danach zu fragen, was aus dem vielleicht geworden wäre, hätten Sie ihn doch weiter beschrieben. Die Geschichte spielt ja im multiethnischen Banat, also an der Grenze zu Serbien. Und dort leben natürlich neben Rumänen und Rumänien Deutschen, zu denen ja auch Hannes und Florentine gehören, auch Slowaken und Serben, aber die Serben kommen nicht vor bei ihnen. Und es leben noch einige andere, es gibt auch ein paar Ungarn dort. Und also ist es multiethnisch. Und eine Figur heißt Konstanti, also ist ein slowakisch sprechender, sehr neugieriger Mensch, wie es einmal heißt. Und man horcht da bereits auf als Leser und denkt sich, warum wird denn das so in den Vordergrund gestellt? Der fragt einfach sehr viel, Hannes und Florentine, den Pastor und seine Frau. Und er spielt mit ihnen Karten. Und er bedroht sie dann einmal. Und später bekommt man erst mit, das ist derjenige, der für die Securitate arbeitet. Und dann fragt man sich, was wird denn aus dem? Denn der verschwindet aus dem Roman einfach, nach 89 sowieso. Er taucht auch nicht mehr auf bei dem Familienfest, weil seine Tochter ihn gebeten hat, nicht zu kommen. Was wäre aus dem geworden in Ihrem Roman?
Ja, es ist schön, dass Sie nach den Nebenfiguren fragen, weil das gehört zu meiner Poetologie dazu, dass die Nebenfiguren genauso wichtig sind wie die Hauptfiguren. Also ich sehe sie so lebendig vor meinen Augen wie die Hauptfiguren. Und sie haben auch ganz wichtige Schlüsselpositionen im Text, selbst wenn sie nachher nicht mehr auftauchen oder nur in einer Erinnerung. Sie sind ganz wesentlich, auch Malva, seine Frau, ist eigentlich jemand, da dachte ich, da steckt so viel drin. Also sie könntest du auch noch weiter auserzählen. Oder dieser Junge, der stirbt, Echo, der eben nur am Anfang dieses Kapitels auftaucht. Und Konstantin ist jemand, der dann einfach, also der nicht bestraft wurde, so viel kann ich sagen, für seine Bespitzelung im Dorf. Das war so ein bisschen so ein Wissen unter vorgehaltener Hand. Man ahnte es, dass er bei der Securitate ist, aber man hat es nicht ausgesprochen. Man hatte Furcht vor ihm. Und
aber jetzt sprechen Sie über die Wirklichkeit,
ja,
über die Vorlage, über ja, das, was Sie benutzt haben.
Ja, genau, genau. Und was ich mir sozusagen für Konstantin vorstelle, ne? Also ich sehe ihn ja wirklich nur klar in den Momenten, in denen ich über ihn schreibe. Wenn ich nicht über ihn schreibe, sehe ich sein Leben natürlich auch nicht. Man kann als Autorin fast nichts erzählen über die Leben der Figuren, also nach der erzählten Zeit sozusagen, ja.
Aber Sie sprechen über die Wirklichkeit, als ob Sie als Zwölfjährige tatsächlich solche Wahrnehmungen hatten und noch Sie erinnern? Oder sind das Erzählungen innerhalb der Familie?
Also wenn man so einen Roman schreibt, muss man natürlich viel recherchieren und auch Zeitzeugen befragen und nach ihren Geschichten, nach ihrem Empfinden, ihrem Erlebnis befragen oder auch Geschichtsdokumente wälzen oder in Archiven sitzen und Zeitungsartikel lesen und einfach gucken, wie war die Lebensrealität der Menschen, wie haben sie das wahrgenommen und was wusste man und was wusste man nicht und wie hat man sich verhalten in einer Diktatur. Das fließt natürlich alles ein in so einen Text.
Es haben auch andere Figuren, die von Ihnen stärker bedacht werden mit der Zuwendung einer Erzählerin oder eines Erzählers, ein Geheimnis. Und zwar ein etwas ungewöhnliches Geheimnis, würde ich sagen. Florentine zum Beispiel, die Ehefrau von dem Pfarrer Hannes, spricht nicht viel, aber ist auf eine sehr präsente Weise anwesend. Und sie wirkt auch sehr souverän. Und genau das ist es auch, was Hannes, ihren Ehemann, an ihr, glaube ich, so fasziniert und wofür sie bewundert. Und ihr gemeinsamer Sohn, Samuel etwa, der beginnt erst mit 2,5 Jahren zu sprechen und dann aber wenig. Und er hört aber offenbar auf eine Weise zu, die die Leute sehr für ihn gewinnt. Und ist ebenfalls sehr, sehr präsent. Das sind so Charaktereigenschaften, die von sehr weit herzukommen scheinen. Und die ihrem Roman so etwas auch sehr, sagen wir, Fremdes geben. Der wirkt sehr, sehr fremd. Ist das auch ein Teil Ihres Rumänienbildes?
Also es ist ein Teil meines eigenen Erlebens tatsächlich. Vielleicht nicht Fremdheit, sondern ja, sie sind einfach so ein bisschen speziell, also die Figuren, die da auftauchen, weil das Leben war natürlich auch ein anderes. Also erstmal sind sie geprägt von einem Landstrich, der sehr, sehr ländlich ist, auch einem sehr armen Landstrich und dann natürlich auch noch einer Diktatur, also keiner Demokratie. Und wenn solche Figuren dann plötzlich durch die geschichtlichen Veränderungen in eine Demokratie kommen, in den Westen kommen, dann wirken sie auch fremd. Also das wird auch thematisiert im Roman ja dann, dass ihr Deutsch ein anderes ist, weil es irgendwie konserviert ist in der Zeit, dass sie ein rollendes R haben, also dass sie irgendwie natürlich Deutsche sind, aber was macht eigentlich ihr Fremdsein auch aus? Also das war auch wichtig, dass am Schluss des Romans, der sich ja dann in die Gegenwart bewegt, auch festzuhalten.
Sie bleiben auch fremd. Also man merkt, es sind auch Leute, die aus einer anderen Gesellschaft kommen und von daher andere Verhaltensweisen haben, die sich zwar etablieren, aber die gleichwohl diese fremde Aura mit sich herumtragen. Das ist schwer, offenbar ganz heimisch zu werden in Deutschland. Man hat auch den Eindruck, Sie lieben Ihre Figuren. Sie schildern sie jedenfalls voller Sympathie und auch in sehr sinnlicherweise, was dort geschieht, ist einem sehr prägnant präsent. Und dann gibt es in der Mitte des Buches Formulierungen, wo mir auffällt, da taucht öfter etwas auf, also diese Unbestimmtheit. Da wird nicht genau benannt. Vielleicht auch vorher, vielleicht ist es mir erst in der Mitte aufgefallen, aber irgendwie etwas, was nicht genauer zu bestimmen ist. Diese Unschärfe, die im Titel ist, wird da auch eine Rolle spielen. Das haben Sie gar nicht genau erfassen wollen?
Das Buch ist ja immer auch ein Spiel zwischen dem, was man genau benennen kann und etwas, was irgendwie unscharf und unklar bleibt. Und ich bin mir dessen bewusst, dass ich so eine Vorliebe für das Wörtchen etwas habe, vielleicht sogar auch für das Wort vielleicht, weil auch deutlich wird, hoffe ich zumindest in dem Buch, dass man sich der Wirklichkeit der Welt in verschiedenen Sprachen ja immer nur annähert. Und die Gefahr ist auch manchmal da, dass man die Wirklichkeit verfehlt. Also wenn wir uns unterhalten, hoffen wir das, was wir sagen wollen, so präzise wie möglich auszudrücken. Und wir meinen auch manchmal, dass wir die Wirklichkeit in unserer Sprache wirklich abbilden können. Aber es ist immer eine unendliche Annäherung letztlich an die Wirklichkeit. Das heißt, manche Dinge müssen unscharf bleiben, wenn man ihnen eine Freiheit geben will, im Sinne von einer Deutungsoffenheit oder einer Mehrdeutigkeit oder auch einer Widersprüchlichkeit und Ambiguität.
Jetzt haben Sie mir die letzte Frage nach der Poetologie, die Sie zu Anfang ja erwähnt haben, gleich auch beantwortet. Vielen Dank, Iris Wolf, und vielen Dank auch für die Lesung aus Die Unschärfe der Welt.
Sehr gern.
Und jetzt folgt Andrea Gerg im Gespräch mit Christoph Magnusson.
Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
Bei mir ist jetzt der Schriftsteller Christoph Magnusson. Er ist Dramatiker. Er übersetzt aus dem Isländischen und schreibt Romane wie Das war nicht ich, der Arztroman und zuletzt eine herrliche Komödie über den Kunstbetrieb, den Roman Ein Mann der Kunst. Herzlich willkommen, Christoph Magnusson.
Hallo.
Im Mittelpunkt Ihres neuen Romans steht ein berühmter Maler, K.D. Pratz, der seit langem auf einer Burg im Rheingau lebt. Jetzt soll er in Frankfurt einen eigenen Museumsbau bekommen, aber der Förderverein dieses Museums Wendevogel muss noch zustimmen, also machen die eine Exkursion auf die Burg und da prallen dann Kunstinteressierte und der Künstler zusammen. Das ist ein großer Spaß, aber in dem Roman stecken auch viele, viele interessante Fragen über unsere Zeit. Was hat Sie denn daran gereizt, diesmal einen Ausflug in die Kunstwelt zu unternehmen?
Also mich hat hauptsächlich daran gereizt, dass mich die Kunstwelt einfach schon lange interessiert, und zwar nicht als Experte, der darüber jetzt eine ganz bestimmte Meinung hat, sondern eben einfach als begeisterter Laie. Also, und wenn ich in die Museen gehe und da einfach mal gucke, also was da so für Welten aufeinander prallen, das finde ich schon immer interessant. Also dieses Künstler, die einen mit sehr drastischen Darstellungen von Sexualität und Gewalt arbeiten, und dann sind da so die gediegenen bürgerlichen Paare mit ihren Audioguides, die dann davor stehen und denken so, ach ja, naja, das Blut spritzt und die Geschlechtsteile gezeigt werden und so. Da haben wir uns dran gewöhnt, dass das irgendwie so ist, aber eigentlich ist es doch eine ganz verrückte Sache, was da so für Welten aufeinander prallen.
Und Sie schaffen das wirklich, dass man das Gefühl hat, man ist selber mit dabei bei diesem Kunstverein. Das sind so tolle Figuren, dieses Pastoren-Ehepaar oder dann die Mutter des Erzählers, die ist die Chefin vom Kunstverein. Dann gibt es einen Millionär, der wird von den beiden das Einstecktuch genannt. Also ja. Man hat wirklich das Gefühl, man ist da mitten in einer Komödie. Haben Sie das wirklich nur durch Beobachtung dieses Milieu so gut hingekriegt oder sind Sie auch Mitglied in einem Kunstverein?
Also ich bin jetzt nicht inkognito Mitglied irgendwo geworden, um das zu recherchieren. Also das, aber wenn man einfach mit offenen Augen durch Museen geht oder ab und zu mal zu so einer Ausstellungseröffnung oder sowas, dann kann man sich da schon eine Menge angucken und beobachten. Und also mir war es eben wichtig, also dem auf den Grund zu gehen, also nicht jetzt einen Roman zu schreiben, so nur über einen großen Künstler, weil davon gibt es ja nun auch schon einige, aber einen Roman zu schreiben, wo eben Kunstfans ganz eindeutig im Mittelpunkt stehen. Und die kann man ja an freier Wildbahn beobachten, ohne jetzt großen Rechercheaufwand zu machen. Das ist wahrscheinlich sogar besser, wenn man die einfach nur sozusagen als Zaungast das beobachtet, weil wenn man Leute zu Recherchegesprächen lädt oder trifft, so wie ich das mit meinen letzten Romanen gemacht habe, mit dem Arztroman, wo ich mit dem Notarztwagen durch Berlin gefahren bin ganz lange, dann hat man natürlich auch immer so eine Recherchesituation. Und dieses Mal fand ich es eigentlich ganz schön, so wie so ein Tierfilmer, so mir das so einfach mal so mehr oder weniger unauffällig anzusehen.
Was haben Sie uns denn für eine Stelle ausgesucht, die Sie uns vorlesen möchten?
Ja, das ist relativ vom Anfang. Das ist also, da lernen jetzt die Leserinnen und Leser also erst die Vorsitzende dieses Fördervereins kennen, die heißt Ingeborg, und dann den K.D. Pratz, diesen bildenden Künstler, der da auf seiner Burg sehr, sehr, sehr widerwillig diesen Förderverein empfängt. Und man hat sozusagen hier aus jeder der beiden Welten, also von den Kunstfans und von diesem Künstler, bekommt man etwas mit. Erzählt wird das Ganze von Konstantin, dem Sohn von dieser Ingeborg, der Vorsitzenden des Fördervereins, und der begleitet sie auf diese Reisen. Das Lieblingsmuseum meiner Mutter war das Museum Wendevogel in Frankfurt, das in einer direkt am Main gelegenen, überkandidelten Fabrikantenvilla aus dem 19. Jahrhundert Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler zeigte und in den letzten Jahren so beliebt geworden war, dass es inzwischen vor den Ausstellungseröffnungen Vorpremieren geben musste und vor den Vorpremieren auch noch ein Preview. Als im Museum Wendevogel vor 25 Jahren ein Förderverein gegründet wurde, wurde Ingeborg sofort Mitglied. In diesem Kreis kamen Freunde der Kunst zusammen, um das Museum zu unterstützen. Die einen spendeten viel Geld und ließen sich dafür hofieren, die anderen halfen bei den Eröffnungen ehrenamtlich beim Getränkeausschank. Als meine Mutter dann vor einigen Jahren, wie sie es ausdrückte, quasi in Rente ging und nur noch einige wenige Patienten behandelte, kandidierte sie zur Wahl der Vorsitzende des Fördervereins und wurde, wenn auch knapp, gewählt. In ihren ersten Jahren ging alles seinen normalen Gang. Doch dann geschah etwas, das meine Mutters Ehrenamt aufregender machte, als sie es sich jemals hätte träumen können. Margarete Wendevogel starb, die letzte lebende Erbin der Fabrikantenfamilie, und das Museum erbte ein Grundstück, das direkt neben dem Museum lag. Auf einmal war da eine Chance, mit der niemand gerechnet hatte. Das Museum Wendevogel platzte seit Jahren aus allen Nähten. Nun sah man die große Chance, auf dem Nachbargrundstück anbauen zu können. Und Ingeborg sah die große Stunde ihres Engagements gekommen, das nun endgültig zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden war. »Stell dir das vor, Konsti, ein neues Gebäude«, sagte sie zu mir. »Wir bauen da etwas ganz Modernes hin, als Kontrast zu dieser ollen Patriarchenvilla, was wir da alles zeigen könnten.« Und meine Mutter hatte auch sofort eine Idee, was das sein sollte. Der Neubau sollte dem Werk eines einzigen Künstlers gewidmet sein, K.D. Pratz. K.D. Pratz war der erste Künstler, dessen Namen ich als Kind gekannt hatte. Meine Mutter war seit 40 Jahren Fan. Sie hatte seinen Aufstieg mitverfolgt, vom Meisterschüler an der Düsseldorfer Kunstakademie zum Weltstar, der in den Top 10 aller Listen der teuersten und bedeutendsten Künstlerinnen und Künstler stand. Das Museum Wendevogel hatte das große Glück, eine umfangreiche Sammlung von seinen Arbeiten zu besitzen. Ein früherer Direktor hatte K.D. Pratz von Anfang an gefördert, sodass er dem Museum bis heute für viele seiner Arbeiten ein Vorkaufsrecht einräumte. Dass K.D. Pratz dem Museum Wendevogel fast freundschaftlich verbunden war, war außergewöhnlich, galt er doch gemeinhin als schwieriger Mensch. Inzwischen Ende 60 war einer der letzten verbliebenen Oldschool-Künstler, der sich von Anfang an jeglicher Vereinnahmung verweigert hatte und allgemein als sperrig galt und zu keiner Gefälligkeit bereit, kurz, er war offenbar ein ziemliches Ekel. Seit über 20 Jahren lebte er zurückgezogen auf einer Burg im Rheingau. Wenn er einmal auf Presseanfragen antwortete, per Rückruf über Festnetztelefon oder handschriftlich per Postkarte, waren das Schimpftiraden gegen alles, was der heutigen Zeit lieb oder zumindest teuer war. E-Mails, E-Zigaretten, E-Autos, vegane Ernährung und am liebsten das Internet an sich. Erst vor einigen Monaten hatte ich in der Zeitung gelesen, dass K.D. Pratz eine Drohne abgeschossen hatte, die, wie er wahrscheinlich glaubte, von Paparazzi in der Nähe seiner Burg in die Luft geschickt worden war. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der Drohne um das Geburtstagsgeschenk eines 11-jährigen Mädchens gehandelt hatte, das in dem Abend mit sehr beleidigtem Gesicht in den Nachrichten zu sehen gewesen war. Von K.D. Pratz war zu der Sache keine Stellungnahme zu bekommen. Obwohl es Ingeborgs Idee gewesen war, den Museumsneubau einem einzigen Künstler zu widmen, gab Museumsdirektor Neuhuber die Idee sofort als seine eigene aus. Es war ja auch geradezu logisch. K.D. Pratz war weltberühmt und produzierte dennoch hier in der Region Rhein-Main. Es war Handkäs, aber global. Und er war nicht nur ein Künstler, sondern ein Symbol, und zwar für alles. Die Kunst, die Intellektualität, den Typ des Künstlers, der vom Feuilleton bis zum Boulevard, von den Museen über die öffentlichen Plätze bis ins Fernsehen und in Kneipengespräche überall präsent war. K.D. Pratz war, was die Menschen an der Kunst liebten und hassten.
Christoph Magnusson, vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Also er ist so ein richtiges Ekel eigentlich, dieser K.D. Pratz erstmal. Er wird aber verehrt, unter anderem von Ingeborg und dem Kunstverein. Aber er mag eigentlich ja offenbar seine Fans gar nicht. Warum nicht?
Ich glaube, weil der einfach generell keine Menschen mag. Also es gibt ja diesen alten Typus des Intellektuellen, der in erster Linie jetzt erstmal alles schlimm findet und der sozusagen seine Intellektualität und kritisches Bewusstsein auch etwas als etwas begreift, dass man sozusagen immer überall den Untergang des Abendlandes und einen Kulturverfall sieht. Also in jeder neuen Erscheinung sieht man etwas, was erstmal problematisch ist. Das ist, gibt es ja in jeder Kunstform, nicht nur in der bildenden Kunst, Vertreter. Und das wird natürlich wiederum auch von sehr vielen Leuten dann einfach als sehr automatisch klug wahrgenommen, weil es erstmal negativ ist und nörgelnd. Und das führt natürlich dazu, dass das auch oft sehr honoriert wird. Das heißt, man bekommt dafür Aufmerksamkeit, man wird ernst genommen. Das heißt, so ist es bei diesem K.D. Pratz gewesen. Der ist einfach, der war schon immer so, ist aber durch die Aufmerksamkeit, die er dafür bekommt und für den Erfolg, den er auch als Künstler hat, mit dieser negativen Weltsicht, wird dann natürlich auch so konditioniert, dass er im Laufe der Jahrzehnte immer mehr so wird, weil das eben so honoriert wird von seinen Fans. Das heißt, eigentlich haben ihn auch seine Fans, wenn man so will, so gemacht, dass er eigentlich von jemandem, der am Anfang nur nörgelig war, inzwischen ein richtiger Menschenfeind geworden ist.
Das heißt, das ist auch so ein bisschen Imagepflege, dieses Grantige und Menschenabgewandte. Oder kommt das auch daher? Denn es geht ja auch so ein bisschen darum, dass als er anfing, hatte seine Kunst ja auch so einen gesellschaftspolitischen Anspruch. Das wird auch einmal von Ingeborg angesprochen, das Kunstwerk mit der schlecht gemalten Deutschlandfahne zum Beispiel. Ist das nicht auch eigentlich furchtbar, wenn man mal eben wirklich was bewirken konnte und die Zeitläufe sich aber so verändern, dass Kunst gar nicht mehr dieses Potenzial vielleicht hat?
Also ich glaube, bei ihm war es mal Imagepflege. Es war mal einfach ein Image, was er sich zugelegt hat. Aber im Laufe der Jahrzehnte, wenn man dieses Image so lange pflegt, dann wird es ja irgendwann auch Teil von einem selber. Also deswegen glaube ich, dass das schon eigentlich eher das Problem ist. Also der K.D. Pratz hat bis heute einen großen Erfolg und eine große Wirkung. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass Kunst heute wirkungsloser ist als früher. Ich glaube einfach, die Arten und Weisen, wie sie wirkt, also die Öffentlichkeit, wie sie sie wahrnimmt, das hat sich natürlich verändert. Aber ich finde es schon weiter interessant, also was Kunst für eine große Wirkung hat.
Aber mit der Wirkung, da haben Sie auch so eine tolle Szene ganz am Schluss, wenn ich die schon verraten darf. Da wirft er ja dann seine Porträts berühmter Leute in den Fluss und dann geht das durch die Decke. Das wird dann auf den sozialen Medien geteilt wie verrückt. Und ich habe mich dann gefragt, ob so Künstler, die ein bestimmtes Niveau erreicht haben, die können ja eigentlich machen, was sie wollen. Aber ist das dann Freiheit oder ist es dann auch schon eigentlich wieder eine Form von Bedeutungslosigkeit, wenn man machen kann, was man will und es wird immer gut?
Das ist eine gute Frage. Oh, da muss ich wirklich mal kurz drüber nachdenken. Also
das freut
mich. Also Bedeutungslosigkeit würde ich nicht sagen. Also das ist natürlich hat das eine Folge, wenn man also irgendwann eine Situation erreicht hat, wo egal was man macht, es wird gutiert. Aber dann ist es halt nicht mehr klar, was das bedeutet. Aber nur weil nicht klar ist, was es bedeutet, bedeutet es deswegen ja noch nicht nichts.
Mhm. Das stimmt. Aber es geht auch in dem Roman eben darum, was bedeutet was, was ist den Menschen wichtig. Und das hat er, finde ich, bei diesem Image auch schon mit angeklungen. Ist der K.D. Pratz jetzt eigentlich authentisch? Und um diesen Begriff geht es ja auch. Zum Beispiel besuchen die da einmal, sollen sie eigentlich einen mittelalterlichen Altar besuchen? Stattdessen führt der Künstler dann diesen Kunstverein, der ja doch noch bei ihm vorgelassen wird, zu so einer Bäckerei, die seit Jahrhunderten in Familienbesitz ist, die aber auch eigentlich schon, ja, da arbeiten dann irgendwelche Hipster in der Backstube und es wird alles auf Social Media verbreitet. Also das ist auch nur noch ein Zitat von Authentizität. Was ist denn das überhaupt? Also was ist eigentlich, was steckt in dieser Sehnsucht nach dem Authentischen? Was glauben Sie?
Na, ich glaube, das ist eine ganz natürliche Gegenbewegung zu natürlich Reproduzierbarkeit und medialer Vermittlung, dass also je mehr es das gibt, umso mehr sehnt man sich auch wieder nach dem Authentischen. Das ist einfach eine Sache, die, glaube ich, schon seit sehr, sehr langer Zeit bestehende Gegenentwicklung zur Moderne ist. Man muss ja nochmal gucken in die 20er Jahre, die Wandervogelbewegung, wo auf einmal, also gerade war das Auto erfunden, die Eisenbahn war überall und auf einmal haben die damaligen Hipster, wenn man so will, beschlossen, ah, wir gehen jetzt einfach wieder mit der Klampfe wandern. Ne? Also das heißt, das ist eine, glaube ich, schon immer dagewesene Gegenbewegung zu der Entfremdung, die natürlich mit der Moderne einhergeht. Und das ist natürlich auch etwas, was der Förderverein in meinem Buch dann sucht, wenn sie diesen Künstler auf seiner Burg besuchen. Ne? Und wobei die Frage natürlich ist, was ist überhaupt das Authentische? Also wie ich vorhin meinte, sind unsere Masken, das Image, was wir uns zulegen, wenn wir das lange genug tun, sind die nicht irgendwann genauso authentisch oder vielleicht sogar noch authentischer? Weil die haben wir uns ja selbst gewählt. Da haben wir ja uns bewusst entschlossen, wir nehmen eine bestimmte Maske. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach eine sehr, sehr interessante Frage, wenngleich, ich glaube, es ist einfach interessanter, dem nachzuspüren, wie bestimmte Leute das versuchen zu mischen, also die Sehnsucht nach dem Authentischen und die Momente, wo man vielleicht gar nicht so authentisch sein kann. Ich glaube gar nicht, dass es da eine definitive Antwort gibt. Ich wollte das halt nur von diesem Museumsförderverein auszeigen und dann aber auch von diesem Künstler, auf den die da prallen, weil ich finde, dadurch kann man dem auch nachgehen, was eigentlich Kunst überhaupt für eine Funktion hat in unserer Gesellschaft, wenn man auf die Seite der Fans guckt und auf die Seite der Urheber.
Für Ingeborg, die ja auch eine sehr interessante Frauenfigur ist, finde ich, die so aus den 68er kommt, die ihr Kind allein großgezogen hat, der Mann, von dem sie das hat, der hat sich einfach lieber abgesetzt und Karriere gemacht. Da ist auch so ein bisschen Patriarchatskritik mit drin. Für die ist Kunst ja so eine Art Sinnersatz, oder? Ist das zu viel gesagt?
Nein, das ist absolut nicht zu viel gesagt. Also sie eben als studierte Frau, als feministisch in den 70er Jahren sozialisiert, als alleinerziehende Mutter, für die war Kunst, also eigentlich der Lebensinhalt, das, was sie getragen hat durch diese Jahrzehnte, wo sie ja wirklich eine sehr, sehr schwierige Rolle und Doppelbelastung hatte. Und das ist auch wieder eine Sache, die ich faszinierend fand. Also diese Kunstfans, ich finde, das ist ja überhaupt nichts, was man jetzt nur parodieren oder lächerlich machen sollte.
Nö, natürlich sie hat haben das, auch viel Sympathie
genau,
für die.
Ja, und das ist genau, es hat natürlich seine ulkigen Seiten, wie ja alles im Leben, aber es ist natürlich eigentlich, es ist wunderbar, diese Kunstfans, die wirklich im Sinne der klassischen Moderne sich herausgefordert fühlen wollen von Kunst und nicht eingelullt, die sozusagen neu denken, neu sehen wollen, immer wieder. Und das ist schon auch eine Hommage an diese Leute. Und natürlich dann, was ich dann aber auch interessant fand, wenn man guckt, das sind ja sehr, sehr viele Frauen zum Beispiel auch. Ne? Wenn man also früher ins Theater, ich bin oft mit meiner Tante zum Beispiel ins Theater gegangen, da war das Publikum, ich würde sagen, mindestens 70-80% weiblich. Die Regiearbeiten, die man sich angeguckt hat, das waren aber diese ganzen alten Zampanos, so aus dieser noch, so als Kunst noch ein sehr, sehr männlicher Blick auf die Welt war. Also Peter Zadek, Klaus Peimann, diese ganzen, die inszenierten da ihre wilden Sachen. Und das Publikum waren aber eigentlich Leute, die eigentlich ja das schon problematisch finden sollten, weil das ja eben viele von diesen schon feministisch sozialisierten Frauen waren. Das heißt, da prallen auch zwei Welten aufeinander, die für unseren Kulturbetrieb wahnsinnig interessant sind.
Also auch irgendwie ein Emanzipationsroman, würde ich sagen.
Ja, das dann natürlich beobachtet aus der Perspektive des Sohnes. Aber natürlich, das sind zwei ja wesentliche Faktoren gewesen, die unser Kulturleben sehr lange geprägt haben. Also zumindest in Westdeutschland. Ich weiß immer nicht, wie es in Ostdeutschland aussah, aber ja.
Also ich finde toll an diesem Roman, da steckt unglaublich viel drin, worüber man nachdenken kann. Aber sie erzählen es wahnsinnig leicht und leichtherzig auch und voller Wärme. Und es ist irrsinnig pointiert. Kommt es vom Theater, dass sie das so gut können? Sind sie dadurch, ist man da besser geschult für Szenische und für die Dialoge?
ja, das sicherlich. Natürlich ist das eine Sache, die man lernt, aber was mir auch einfach wichtig war, weil das, es sind ja im Prinzip schon doch sehr, also Themen, über die man auch sehr viel schimpfen könnte. Also ich sage ja, ich finde das etwas problematisch, wenn es diese kulturpessimistische Sicht auf Dinge geht, dieses alles wird immer schlechter, aber ich darf natürlich jetzt auch nicht in die Falle tappen und immer so schimpfen über die Leute, die immer schimpfen. Das heißt also so, wenn man darüber jetzt ein zu ernsthaftes Buch schreibt, dann tappt man, glaube ich, wirklich in so eine Falle rein. Und deswegen dachte ich, also es ist eigentlich die einzige Art und Weise, wie man darüber schreiben kann, ist eben mit einem gewissen humorvollen Blick. Und das war auf jeden Fall das, was ich mit diesem Roman machen wollte.
Und das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen, Christoph Magnus. Und vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön.
Frau Gerg, vielen Dank.
Und der Roman Ein Mann der Kunst ist beim Verlag Antje Kunstmann erschienen und es gibt auch eine Hörbuchfassung dazu. Und hier geht's gleich weiter. In der kommenden Stunde sind Clemens Meyer, Olga Grasnova und Nell Zink unsere Gäste im Bücherherbst auf Deutschlandfunk Kultur.